Willkommen zurück zu Eugen Bärs Abstieg zu Gott. Jetzt geht es um die Stimmung. Sobald wir das Land der inneren Stimmung betreten, eröffnet sich in uns wieder eine Doppelwelt von oben und unten, von Stimmungen, die uns nach oben ziehen und von jenen, in denen die Schwerkraft nach unten noch verstärkt wird. Dies ist wohl der Sinn der verschiedenen Dämonenlehren, die neben wohltuenden Engeln und sonstigen geistigen Wesen in vielen Überlieferungen eine wichtige Rolle haben. Auch die Philosophie kennt in ihrem Ursprung noch diese spirituelle Seite, die besonders in den Gedichten des Parmenides und dem inneren Daimonion von Sokrates zum Ausdruck kommt. Dabei ist es bezeichnend, dass zum Beispiel bei Sokrates die innere Stimme nur dann für ihn hörbar wird, wenn es sich um etwas handelt, das er nicht tun sollte. In allen anderen Situationen muss er selbst nach dem richtigen Weg suchen. Beim Orakel handelt es sich immer auch um unsere Mitarbeit. Wir erhalten den Sinn nie wie ein fertiges Paket in unseren Schoß. Wir müssen immer etwas von uns hineinlegen, unsere Hingabe, unseren Gehorsam, unsere Überwindung, um in diese höhere Windung des Verhaltens zu kommen, wo die Stimme Gottes in uns wirksam werden kann. Für Weinreb gehörte das Hören des Leibes in diese obere Windung, die im Körper als Stimmung und Gestimmtheit erscheint. Ein aufmerksames Hören in diesem Sinne ist auch dem Buddhismus beim stillen Sitzen und aufmerksamen Gehen bekannt, wo man sich ganz auf die wortlose Stimmung des Augenblicks einlässt. In dieser alles umfassenden, wortlosen Aufmerksamkeit entdeckt man die Sinne wieder auf ganz neue Weise. Hören, sehen, fühlen, tasten, riechen und schmecken werden von der physischen Ebene des Körpers in die formlose Intensität des Leibes gesteigert. Rilke verstand es sehr gut, von dieser oberen Intensität der Sinne eine Ahnung zu geben, wie im folgenden Gedicht, in welchem er unsere Konsubstantialität mit allen Dingen feiert. Alles will schweben. Da gehen wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst vom Gewichte entzückt. O, was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer, weil ihnen ewige Kindheit glückt. Nähme sie einer ins innige Schlafen und schliefe tief mit den Dingen, o wie käme er leicht, anders zum andern Tag, aus der gemeinsamen Tiefe. Oder er bliebe vielleicht, und sie blühten und priesen ihn, den Bekehrten, der nun den ihrigen gleicht, allen den stillen Geschwistern im Winde der Wiesen. Soweit Rilke. In manchen Sprachen, wie auch im Deutschen, verdanken sich die Sinne und der Sinn dem gleichen Wortstamm. Die Suche nach dem Sinn geht durch die Sinne und die Intensivierung der Sinne zur Erfahrung des Lebenssinnes ist gleichbedeutend wie die Beziehung vom Körper zum Leib. Einer, der dies auf ganz originelle Weise gesehen hat, ist Emmanuel Levinas. Für ihn lag der Sinn des Lebens jenseits des vorstellenden Bewusstseins in einer Verbundenheit mit dem Anderen, von dem gerade die Sinne das beredteste Zeugnis ablegten, weil sie von allem Anderen abhängig sind. Und darin, in dieser für den Verstand unvorstellbaren Abhängigkeit vom Anderen, oder positiv ausgedrückt, im restlosen Dienst am Anderen, sieht Levinas den Sinn des Lebens, der uns durch den Leib vermittelt wird. Das für den anderen Dasein ist die Grundstimmung des Leibes. Levinas hat das einmal so zu Wort gebracht. Im Leiblichen kommen die Merkmale zusammen, die wir im Vorhergehenden aufgezählt haben. Für den anderen, wider den eigenen Willen, von sich her. Die Plage der Arbeit im Aushalten des Altwerdens, in der Pflicht, dem anderen zu geben, bis hin zum Brot, das ich mir gerade in den Mund stecke und bis hin zum Mantel, den ich trage. So Levinas in Jenseits des Seins, die Seiten 133 und 134. Das waren jetzt die Ausführungen von Eugen Bär zur Stimmung. In der nächsten Episode geht es um Es schmeckt. Danke fürs Zuhören bis dahin und bleibe behütet.